Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich könnte jetzt Hamlet, King Lear, Wilhelm Tell, ich könnte einen mehrfachen Pfarrer, den Freiherrn von Trenk, Liebhaber, Vater, Richter, Freibeuterkapitän, Geschichtsprofessor, könnte ich alles aufzählen oder ich könnte einfach sagen, herzlich willkommen Schauspieler Matthias Habich.
Guten Morgen.
Ja. Guten Morgen. Das war jetzt so ein kleiner Auszug von unterschiedlichen Rollen, die Sie gespielt haben. Wenn Sie das hören, gibt es so eine Rolle, die bei Ihnen direkt aufploppt?
Eigentlich alle. Und also ich habe jetzt keine, wenn Sie mich nach einer Lieblingsrolle fragen würden, könnte ich gar keine nennen. Es ist immer jeweils meine Lieblingsrolle, die ich gerade spiele.
Welche ist das?
Ja, jetzt spiele ich gerade hier den Unterhalter mit den Talker, in dem ich sehr ungeübt bin. Aber mal gucken, jetzt, ob ich mich blamiere, ob man sich jetzt fremdschämen muss für mich, das weiß ich nicht.
Da gehe ich jetzt einfach mal pauschal nicht von aus. Aber tatsächlich ist es so, dass Sie gar nicht oft in Gesprächssendungen zu Gast sind. Eine bewusste Entscheidung, nehme ich an.
Ja, ich finde, es wird unheimlich viel geredet und da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Aber hauptsächlich deswegen bin ich sehr zurückhaltend mit Talkshows und sage die meistens ab, weil ich finde, man soll gar nicht so viel wissen über das über den Privatmenschen. Da stellt sich so viel Mobiliar zwischen den Zuschauer und die Rolle, die ich darstelle. Also wenn man erstmal wenn der Hamlet auftritt und dann unten im Publikum denken sie erstmal, ach guck mal, der lebt doch mit der zusammen oder mit dem oder so, dann ist schon viel verloren. Ist schon die Aufmerksamkeit.
Bedeutet für Sie auch Professionalität, das Private eben zurückzunehmen?
Ja, einfach keine Lust dazu. Was geht die Leute das an? Also ich finde, sie sollen sich mich als Schauspieler wahrnehmen und nicht als Privatmensch.
Wobei die Lust wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema ist, wenn es ums Spielen geht, oder?
Ja. Das ist die Voraussetzung, dass man Lust hat. Und dann kriegt man ein Drehbuch oder einen Text. Und also jetzt bleibe ich mal beim Drehbuch. Dann blättert man die ersten 5 Seiten und spürt schon, ja, das ist ein gutes Drehbuch. Eigentlich schon die ersten 2 Seiten. Und dann stürzt man sich irgendwann, also man sitzt da im Sofa und liest. Und plötzlich steht man auf und fängt an zu spielen. Und dann sage ich, ah, guck, da ist der Knochen, in den der Schauspielerhund beißen will. Also das Komödiantische, die Lust. Also die Lust ist ein Hauptwort.
Und wenn das nicht passieren würde, wenn Sie nicht vom Sofa aufstehen würden, dann würden Sie wahrscheinlich auch das Drehbuch gar nicht annehmen und absagen.
Dann müsste ich weiterlesen und dann wird es immer schwerer umzublättern. Dann werden die Blätter bleischwer und dann halt mal. Aber man kann sich auch täuschen. Ich habe mich also neulich, schwer getäuscht.
Bei was?
Ich hatte das Drehbuch von Toni Erdmann als erster gekriegt. Mhm. Und ich habe das gelesen und konnte damit gar nichts anfangen, habe das abgesagt.
Das heißt, es wäre Ihre Rolle gewesen?
Ja, eigentlich.
Haben Sie sich in den Arsch gebissen hinterher?
Einen Moment. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und fand den toll. Und dann war ich neidlos zufrieden.
Wenn es dann eben gut wird.
Ja, also der Simone Cech hat das ja auch toll gemacht.
Sie haben in mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.
Ist das wahr?
Und jetzt stieß ich auf Sie, als ich gerade eine SWR-Besetzungsliste durchschaute in Sachen Hörspiel. Hm. Da sind Sie auch regelmäßig tätig. Was haben Sie da zuletzt gesprochen?
Oh, ich weiß das immer gar nicht, wie die hießen. Und solche. Was habe ich das letzte war? Oh, gestern. Aber ich weiß nicht mehr den Titel.
Was war das für eine
schön.
Rolle?
War schön. Das war ein Mann, der eine eiserne Wirbelsäule hat und die immer quietscht, wenn er sich bewegt. Und der hat, das ist ein englisches Hörspiel gewesen, oder ein schottisches Hörspiel, sehr skurril, sehr so ein bisschen auch schwarzer Humor. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich mache gerne Hörspiele. Also es ist immer so eine Wundertüte. Man kommt ins Studio und weiß nicht, welchen Kollegen man trifft. Inzwischen kennt man ja, aber es wächst natürlich auch wieder vieles nach, kennt man auch Leute noch nicht und lernt Leute kennen. Und das macht mir sehr Spaß, Hörspiele zu machen. Man muss sich nicht schminken.
Aber wahrscheinlich so ein eigener Kosmos, wenn man da im kleinen Studio sitzt, auf ganz engem Raum, oder?
Es ist nicht ganz kleine Räume. Manchmal ist es wirklich auch, sind das so Kunstwerke. Es gibt zum Beispiel eine französische Regisseurin, Hörspielregisseurin, die bringt ihre eigene Brüteuse mit. Das ist die Geräuschemacherin. Die öffnet einen Koffer, da sind, weiß ich, irgendwelche Suppenkellen drin und mit denen macht sie Kokosnussschalen für Pferde. Also, und das breitet sie aus. Das sieht aus wie so, wie ein Ready-made, wie ein Kunstwerk.
Mhm, ja.
Ein surrealistisches Kunstwerk. Das ist toll. Und da
sämtliche
kann man,
Klänge
so, kann man
stehen,
unheimlich ja. gut so, seine Fantasie spielen.
Das Kino im Kopf, ja, was dann Kino entsteht. Kopf, ja. Ja. Und Sie waren, ich glaube, schon Mitte der 60er Jahre auch in Baden-Baden-Gaisbach. Sagt Ihnen das noch was?
Gaisbach sagt mir jetzt nichts. Aber ich war in Baden-Baden, habe auch sowas gemacht wie Sie. Es gab eine Sendung, die hieß Leichte Brise aus Südwest. Also auch so Musik und so. Und
haben Sie Radiomoderation gemacht?
Ich moderiert. Wurde dann aber irgendwie rausgeekelt, weil, also da saßen immer welche, ich war am Theater engagiert in Baden-Baden. Und da habe das nebenbei gemacht. Und die Leute, die am Funkhaus waren,
die sahen Sie als Konkurrenz,
die waren natürlich
vermutlich
sauer, dass ich da also als Außer von außen kam und ihnen den Job wegnahm. Und da saß immer so ein Aufpasser, konnte man so durch die Glasscheibe, der saß da so und las, und ich wusste genau, das ist der Spion.
Ja. Und
dann habe ich mal ein bisschen erzählt über Baden-Baden und so über den Park, über die Bäume, die da sind. Und habe dann gesagt, ich bin ein Baden-Badener. Und das haben die mir als Fallstrick umgebaut. Das sei eine Blasphemie, den Kennedy zu imitieren. Und dann wurde ich.
Hat man das vorgeschoben,
gefeuert,
um sie zu entlassen, ja. Sie haben aber dennoch dort auch eine Produktion gemacht, und zwar den Forellenhof. Und zwar in der ersten Folge waren Sie dabei. Ich habe mal gekramt im Archiv. Wir hören mal ganz kurz rein.
Wirklich?
Matthias Habich.
Können wir nicht mal drüber reden?
Worüber?
Wissen Sie doch ganz genau, die Forellen.
Was für Forellen?
Tun Sie doch nicht so. Die ich mit Michael immer aus ihren Teichen geholt habe.
Ach, die uns da nachts immer heimlich rausfischt. Ich will Ihnen was sagen, Herr Wengler. Die paar Fische, das tut uns nicht weh. Wir haben so viele. Ich find's nur eine Sauerei, lebende Fische im Kartoffelsack zu transportieren. Sowas macht man nicht, Herr Wengler.
Kommt da eine Erinnerung? Sie gucken gerade ganz irritiert.
War das meine Stimme?
Das war Ihre Stimme.
Wer soll ich denn davon gewesen sein?
Sie waren der Fischdieb.
Ich war ein Dieb?
Ja.
Mhm. Ja, deswegen erinnere ich mich nicht mehr. Keine Ahnung, nein, kommt keine. Doch, jetzt kommt eine Erinnerung. Ich weiß, ich musste einen Lastwagen fahren und ich hatte noch gar keinen Führerschein. Und ich habe aber gesagt, doch, kann ich, habe mir das kurz zeigen lassen. Und bin bergab gefahren und da stand die Kamera und die ganze Crew und ich konnte nicht bremsen. Und fuhr auf die Kamera zu, also wirklich in der letzten Sekunde, habe ich diesen Lastwagen zum Stehen gebracht. Und also das war sehr nah dran am Kittchen.
Wurden Sie dann wieder gefeuert?
Ja, ich glaube ja.
Ich habe Sie in der zweiten Folge nicht gefunden, deswegen
ja.
Schauspieler Matthias Habich heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute zu Gast. Donovan Mellow Yellow. Bringt sie wohin?
Also das hat dann so ein Pustschen Effekt bei mir. Ich habe gedacht, vielleicht bieten sie mir einen Joint an. Also ich habe zu dieser...
Ich habe nichts da.
Ist auch nicht nötig, weil wenn ich die Musik höre, bin ich schon high. Also ich brauche gar keinen Joint mehr. Aber das habe ich immer aufgelegt, wenn... Hat man ja noch aufgelegt vorher.
Die Plattensammlung bei Ihnen wahrscheinlich.
65, 66 war das, in Wuppertal. Und also da habe ich, zu der Zeit habe ich ziemlich viel gekifft und das war eine der Haupt-Soundtracks zum Kiffen. Und da fliege ich dann los.
Gehörte das Kiffen für Sie als Künstler dazu? Ich meine, ich glaube, Sie mögen Grenzübertretungen, wenn Sie sagen, ich bin auch Führerschein gefahren, Auto gefahren ohne Führerschein.
Nein, nicht so. Das war einfach, das gehörte überhaupt zum Leben. So 66, 65, 66, so wie, was ich, Wein trinken, hat man gekifft. Das war, ist keine. Also ich habe mal gekifft gehabt, und anschließend spielen müssen, auf die Bühne treten müssen. Und das ging gar nicht, weil man hat überhaupt kein Zeitempfinden mehr. Man kann gar nicht, also es gibt kein Timing mehr.
Ja, auch die Konzentration ist doch wahrscheinlich sehr schwierig, oder? Die Konzentration
funktioniert, nur in einem ganz anderen Tempi. Also man denkt, da kommt eine Pause und denkt, mein Gott, warum sagt er jetzt nichts, der Kollege? Dabei hat er gerade mal, weiß ich, 2 Sekunden nichts gesagt. Es dehnt sich wahnsinnig. Oder man spricht, mein Gott, wie lange soll ich denn jetzt hier noch diesen Text sprechen? Also es geht gar nicht, was Timing anbelangt. Man muss einfach, auf der Bühne muss man der Meister sein und darf sich nicht von einer Droge beherrschen lassen.
Neigen Sie dazu, Drogen auch, ich meine gerade im künstlerischen Bereich gibt es ja viele Menschen, die auch Drogen oder Ersatzdrogen brauchen. Ist das etwas, was Sie selbst auch antreibt?
Ich hatte alles mal ausprobiert, das treibt mich überhaupt nicht an. Es hat auch mit künstlerischen, weiß ich, Impetus nichts zu tun. Aber man kann da Erfahrungen machen, das schon. Man kann also, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf. Ich habe natürlich auch LSD genommen und da fährt man eigentlich so, also man kommt da in so Höhlen, die so, weiß ich, Erleuchtungen wahrscheinlich ähneln. Ich hatte noch nie eine Erleuchtung, aber da beim LSD schon. Und man kommt da ganz schnell hin, eigentlich mit einem verbotenen Verkehrsmittel. Also so, als geht man zum Skifahren mit dem Lift hoch und sollte, oder zum Bergsteigen mit dem Lift hoch, statt zu Berg zu steigen.
Vermutlich dürfen wir das alles gerade auch nicht sagen, auch nicht zu dieser Uhrzeit. Wie sind Sie dann wieder davon weggekommen, weil Sie selbst gemerkt haben?
War überhaupt nicht. Ich war ja nicht süchtig. Sucht. Nein, ich habe das auch lange vorbereitet. Ich hatte dann so einen Sherpa eigentlich, der mich beobachtet hat dabei und mir half durch diese Forschungsreise, mich geführt hat, und ich wurde nie süchtig. Aber ich verstehe, dass man süchtig werden kann, denn dieses Gefühl, dieses plötzlich ist alles ganz einfach. Also dieses komplizierte Leben, das heute immer komplizierter mir scheint.
Aber nur für einen selbst, für die Umwelt dann natürlich eben nicht.
Für dich selbst, ja. Es geht ja dann nur um dich. Kommst auch nicht.
Das ist dann sehr egoistisch.
Ist egoistisch. Also das sind also moralische Ausdrücke. Nein, aber man möchte dann wieder dahin, auf diesen Gipfel. Ja. Und dann nimmt man immer dann diesen Lift, und um da diesen tollen Ausblick zu haben, wie einfach die Welt ist. Und da ist die Gefahr, dass man dann süchtig wird.
Ja,
war bei mir nicht der Fall.
Sie haben Wuppertal eben angesprochen. Das war nämlich die Zeit, wo Sie da nämlich auch gekifft haben. Ja. Es kommt schon Post, die sich auf Wuppertal bezieht, von Gabriele Anton aus Hirschberg nämlich. Sie schreibt, Ende der 60er Jahre war sie in Wuppertal am Theater, und im damals angesagten Café Krämer hat sie oft gesehen und natürlich auch im Theater. Die Zeiten des guten Theaters in Wuppertal sind längst vorbei. Sehen Sie das auch so?
Ich war seitdem nicht wieder in Wuppertal, ich kann das nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Also man denkt ja immer, früher war alles besser, ich glaube nicht, ich glaube, es ist ein Irrtum.
Wuppertal ist ja ein ganz besonderes Theater, da gab es ja ganz viele große, Pina Bausch.
Pina Bausch, ja, also Ballett, aber ich habe das Haus, das neue Gebäude, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen noch steht, das neue Gebäude, also das wurde, glaube ich, 1966 eröffnet, das habe ich eröffnet mit, da habe ich einen Tempelherrn gespielt in Nathan der Weise. Und da war der damalige Bundespräsident da, der Lübcke, der dann in der Pause auch auf die Bühne kam mit einer Flasche Sekt, dann hat er uns Sekt angeboten und hat gesagt, halten Sie mal mein Glas, meine Frau darf mich nicht erwischen, dass ich auch Sekt trinke. Also das war Wuppertal und vieles mehr in Wuppertal.
Ja, Sie sind ja in vielen Häusern gewesen. Sie waren in Berlin am Schillertheater, ja. Sie waren im Schauspielhaus in Zürich, Sie waren in München,
in Basel. Basel, das war eine ganz tolle Zeit in Basel.
Was hat Ihnen da besonders gut gefallen?
Na, das war so eine Aufbruchsstimmung. Das waren so drei Hotspots in Deutschland, und Basel, ja, zählt ja zu den deutschsprachigen Theatern, Bremen, Bochum und Basel. Das war eine Die Zeit, wo Friedrich Dürrenmatt in der Direktion war, mit Werner Düggelin, war der Intendant. Und da kamen ganz tolle Regisseure, Jerzy Menzel aus Prag und Kostas Bajc aus Jugoslawien. Und das war aufregend, das war wirklich... Wir haben da alle viel Alkohol auch getrunken. Das war damals
intensives
Leben. Gehörte irgendwie dazu. Heute ist das, glaube ich, nicht mehr so. Aber wir haben da ganz toll auf Hans Hollmann, vor allen Dingen Hans Bauer. Mein Gott, ein großer Zauberer, Theaterzauberer. Wir haben da große, große Aufführungen gemacht.
Ja, bei Ihnen gehen da wahrscheinlich gerade große Filme und Erinnerungen auf. Aber Sie sind dann auch mehr und mehr vom Theater weg zum Film und Fernsehen
nie
gegangen.
Nie ganz weg. Ja, jetzt habe ich zwar lange nicht mehr Theater gespielt, aber ich habe immer wieder Theater gespielt. Ja.
Hatte das einen besonderen Grund, dass Sie sich da mehr auf Fernsehproduktionen konzentriert haben?
Es hatte einfach den... Also meine Fernsehkarriere begann einfach mit einem Sprung übrigens. Also ich bin da hineingesprungen. Ich habe jetzt werden wir gleich unterbrochen. Ne? Also es ist schwer hier. Ich muss Ihnen das sagen, dem Publikum sagen, ich darf gar nicht so viel reden, weil jetzt muss es irgendwie das Format nicht in der Lage...
Erzählen Sie uns die Geschichte noch. Wir haben immer so 3-4 Minuten, so ist unser Sendeformat.
Also,
Sie kämpfen
ich jetzt sagen?
Damit.
Ich saß, ich spielte an den Kammerspielen ein Stück, das hieß Die Soldaten von Lenz. Mhm. Und ich hatte einen Moment, wo ich vor einem Tisch stand und im Schlusssprung auf den Tisch sprang und meinen Degen zog und eine flammende Rede hielt. Und unten saß zufällig in dieser Vorstellung saß Fritz Umgelter. Das war ein großer Fernsehregisseur. Und der hatte ein Projekt und war schon seit einem Jahr auf der Suche nach dem Hauptdarsteller. Das Projekt war Friedrich Freiherr von der Trenk. Und das hat er mir später natürlich erst erzählt, hat er gesagt, ja, als du da auf den Tisch gesprungen hast, was ist
das? Ist er.
Das ist mein Trenk.
Sie haben uns eben schon erzählt, wie Sie für diese Rolle entdeckt wurden. Und wie war das? Sie haben da, glaube ich, letztendlich in den Wirren der Französischen Revolution gespielt und sind dann an der Guillotine gestorben, weil es alles auf einer wahren Geschichte beruht.
Es ist toll, dass man sich noch erinnert, das war vor 40 Jahren oder noch länger her. 45 Jahre ist das her. Dass man sich heute noch daran erinnert, finde ich großartig. Ich weiß gar nicht, was ich gestern Abend im Fernsehen gesehen habe. Aber damals war man
Glaube ich Ihnen nicht, Sie wissen das.
Nee, ich vergesse das oft, weil es geht so... meistens wird auch ja... Naja gut, ich höre auf, kritisch jetzt über das Fernsehen zu reden, das ist auch toll. Aber was wollte ich sagen? Ja, das
nochmal
ist...
Nochmal zurück zum
Man
Freien.
War damals auch in Senderhaft. Es gab halt nur das erste und das zweite Programm. Und heute gibt es, was ich habe auf meinem Apparat ungefähr 365 Sender. Und gut, man sieht nicht alle, aber und die erste Zeit hat mich das, ein paar Jahre nachdem der Trenk gelaufen ist, wurde ich immer wieder darauf angesprochen. Das hat mich
geärgert. Auch. Geärgert?
Geärgert hat mich das, weil ich sage, mein Gott, ich habe inzwischen auch ganz andere Filme gedreht und warum erwähnt die keiner? Immer wieder auf Trenk zurückzukommen.
Und vermutlich,
heute bin
weil
ich stolz
Sie, ja.
Drauf. Also wenn ich so lange durchgehalten habe, jetzt bin ich schon wieder ganz stolz. Aber ja, dann bin ich froh, dass man sich noch erinnert.
Manchmal hilft der Abstand natürlich auch bei solchen Rollen. Ich glaube, beim Simplicissimus ging es Ihnen ähnlich.
Auch das war natürlich alles ziemliche, früher sagte man Straßenfeger, ich weiß nicht, ob das Wort heute noch gibt. Da war also keiner mehr auf der Straße, weil die alle vorm Fernseher saßen. Übertreibe natürlich, aber viele saßen halt vorm Fernseher. Und was wollte ich sagen?
Und jetzt war aber bei Ihnen eine deutliche Kritik am Fernsehen auch rauszuhören. Wenn Sie sagen, ach, ich kann mich gar nicht erinnern, was ich gestern Abend gesehen habe.
Naja, das liegt natürlich dann auch vielleicht an gestern Abend, an der Sendung von gestern Abend, weiß ich wirklich nicht, was ich da gesehen habe. Aber ja, es wird so gebasht auf das Fernsehen. Ich finde, das ist auch ganz toll, was da läuft zum Teil. ab und zu gibt es ja wirklich große Perlen, aber man hat das Gefühl, es ist ein Müllschlucker und dann muss man wirklich die Perlen da im Müll suchen.
Aber Sie haben ja durch Ihre große Erfahrung natürlich einen guten Blick darauf, wie sich auch dieses Geschäft verändert hat. Was ist gut, was ist schlecht an den Entwicklungen?
Ich kann es nicht so auf einen Nenner bringen, aber ich finde zum Beispiel, jetzt wird unheimlich schnell geschnitten. Also das Paradies der Schauspieler ist die Pause. Heute sagen die Leute, Pause ist ein Loch. Also das habe ich schon gehört von Regisseuren. Ich sage, nein, die Pause ist der spannende Moment. Was wird er gleich sagen? Also wenn ihm eine Frage gestellt hat, wenn man sofort darauf antwortet, ist einfach nuscht. Ne? Das ist, wenn man ein Rätsel geraten hat, ist es uninteressant.
Erzeugt ja auch Spannung, die Pause.
Es hat eine Spannung. Es baut auf, man sieht, wie entscheidet er sich jetzt zum Beispiel. Also das Tempo. Dann finde ich es furchtbar, also kulturlos, wie Filme zu Ende gehen. Die haben überhaupt kein, die können nicht ausschwingen. Da wird noch in die letzte Szene wird schon was eingeblendet. Bleiben Sie dran, jetzt kommt gleich das und das. Oder morgen sehen Sie das und das. Und dann gehen schnell diese Credit Lists gehen da durch und so. Musik muss ausklingen und Film auch. Man muss erstmal ausatmen können. Das wird also, und dadurch wird dieser Film desavouiert. Der wird im Nachhinein noch kaputt gemacht.
Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen und waren total begeistert? Toni Erdmann haben wir gehört?
Ja, ich habe einen deutschen Film, jetzt keiner ein. Meine Schande, ich war auch lange nicht mehr im Kino, muss ich sagen. Ich habe gesehen Manchester by the Sea, der hat mich sehr beeindruckt.
In Paris und New York haben Sie Schauspielunterricht genommen. Was hat Sie damals denn eigentlich so sehr gereizt, auch am Schauspielberuf?
Das war überhaupt keine Überlegung. Das war, für mich gab es gar keine Alternative. Das hatte schon etwas damit zu tun, dass ich wahrscheinlich die Gene von meiner Mutter geerbt habe, die Schauspielerin. Sie wollte Schauspielerin werden, war aber plötzlich umringt von einer Kinderschar und hat sich dann für den Mutterberuf entschieden, ist aber Schauspielerin. Sie hat sich sozusagen ihr eigenes Publikum selbst geboren, gebärend, oder wie sagt man, selbst zur Welt gebracht. Wir waren eigentlich als Kinder immer die Zuschauer unserer Mutter. Sie hat ständig irgendwelche Stücke für sich geschrieben, One-Moment-Shows und so. Also ich habe das geerbt von, ich habe auch noch einen Bruder gehabt, der ist leider gestorben, der auch Schauspieler war. Und es gab also gar keine anderen Überlegungen, was anderes.
Das war sofort klar für Sie. Ja. Sie sind in die Kriegsanfänge hineingeboren, in Danzig sind Sie geboren, 1940. Sind Sie dann geflohen mit Ihrer Mutter? Wie war das?
Ja. Ein Jahr unterwegs gewesen, also ein Jahr auf Wanderschaft, all möglichen Verkehrsmittel benutzt, Pferdefuhrwerke und offene Kohlenwaggons bei Zügen und gelaufen zu Fuß. Wir waren ein Jahr unterwegs, immer mal Station gemacht, ein paar Wochen bei irgendwelchen entfernten Verwandten gewohnt oder so. Aber ja, wir waren unterwegs und so.
Hat Sie das geprägt, weil Sie ja auch drei Wohnorte jetzt aktuell haben?
Vielleicht ist dieses Nomadensein mir mitgegeben worden die erste Prägung als Kind, die Flucht als Prägung. Aber also ich vermisse jetzt keine Heimat oder sowas. Ich denke auch, man kann die Heimat auch erweitern und mitnehmen. Und Heimat ist für mich, sind Freunde, es ist die Sprache, es ist Essen, es ist, obwohl, also ich lebe ja auch sehr viel in Frankreich seit 40 Jahren, es sind Freunde und es, viele Menschen denken, Heimat ist so gebunden an einen Ort, also da, wo sie ihre Kindheit verbracht haben. Aber ich denke, sie sehen sich nicht nach diesem Ort zurück, wenn sie wählen, sondern sie sehen sich nach der Kindheit zurück, obwohl das auch immer so scheint, als sei die Kindheit so golden und sonnig gewesen. Ich glaube, das ist dem schlechten Gedächtnis zu danken, weil ich erinnere mich, dass ich ständig Mandelentzündungen hatte, Angst hatte vor Mathearbeiten, dass ich etwas nicht durfte, was ich unbedingt machen wollte und so. Also so, so goldig war die Kindheit auch nicht. Ne?
Vielleicht können Sie dahingehend jetzt einiges nachholen. Das sind sehr schöne Orte, in denen Sie leben. Sie leben in Frankreich, Sie haben schon gesagt, in Paris leben Sie dort, in Zürich und noch in Locarno. Wie sind diese Orte gewachsen? Wie sind die entstanden für Sie?
Ich bin dahin geweht worden. Ich habe in Frankreich gespielt, Theater gespielt. Ich war 4 Jahre bei Peter Brook am Theater in Paris. Ich habe in Zürich Theater gespielt am Schauspielhaus und irgendwie bin ich dahin geblieben und dann.
Aber Wuppertal hat Sie nicht gereizt, um dort zu bleiben?
Nein, nicht unbedingt. Nein, obwohl ich das eine spannende Stadt finde. Also ich finde Wuppertal schon eine bemerkenswerte Stadt. Ja, und jetzt Locarno, einfach, das war schon immer mein Traum, im Tessin zu wohnen. Und dann, den habe ich dann irgendwann mal wirklich absichtlich verwirklicht. Die anderen sind mir so passiert im Leben.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Jacques Brel in SWRs Leute, gewünscht von Schauspieler Matthias Habich. Wenn Sie diesen Song jetzt gerade hören und den auf die Bühne bringen sollten, wie würden Sie das machen?
Als Sänger?
Nicht als Sänger, sondern vielleicht in einem Spiel. Was wäre es? Ein Drama, ein Thriller? Wie würde das aussehen? Was würden Sie spielen?
Eine Liebesgeschichte, die zu Ende geht oder droht zu Ende zu gehen.
Das große Leiden.
Das große Leiden weiß ich nicht. Die Angst vor dem Ende. Ne me quitte pas, verlass mich nicht. Das ist noch nicht das Leiden. Die Angst vor dem Leiden. Es ist eine Melancholie, höre ich daraus. Ja, ich würde jetzt in meinem Alter, und hat natürlich auch was mit Sterben zu tun, ne me quitte pas.
Ganz viel, was man dann letztendlich reininterpretieren kann.
Angst vor dem Tod des anderen. Ne?
Ja. Wo Sie gerade den Tod ansprechen, ich las neulich eine Schlagzeile, da haben Sie, glaube ich, da ging es um einen Film gesagt und da sagten Sie, ich hoffe, mir bleibt das Altersheim erspart.
Das hofft jeder. Ja, da kann ich nichts zu sagen, ja.
Ist da auch, wie sieht es mit Ihrer Angst vor dem Tod aus?
Ach, das will ich jetzt nicht ausbreiten, das ist eine sehr intime Frage und das geht das Publikum nichts an.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Wir wollten auch über die Leere sprechen, die man als Schauspieler vielleicht auch braucht, um sie dann zu füllen in einer Rolle. Ja. Wie sehen Sie das?
Ja, absolut. Es gibt ein berühmtes Buch, Der leere Raum, das ist von Peter Brook. Und das ist so eine Bibel von Schauspielern, besonders von Anfängern. Man braucht erstmal freien Raum, um da etwas in diesen Raum hineinzustellen. Wenn der schon vollgerümpelt ist mit zu viel Ich, mit zu viel Eigenschaften, eigenen, obwohl man die alle nachher braucht. Aber erstmal muss Tabula Rasa sein, damit man etwas anfangen kann. Und vom Anfang geht es dann weiter. Aber wenn das schon voll ist, dann geht nichts weiter, es ist versperrt.
Wie schaffen Sie dann erstmal Platz zu machen und aufzuräumen? Da muss man ja selber auch gut aufgeräumt sein.
Ja, das ist manchmal ist es eben nicht einfach. Man muss zu sich kommen. Also man darf zum Beispiel nicht dauernd denken, oh Gott, was erwartet mich da? Gar nichts. Erwartungslos auf etwas zugehen und sich überraschen lassen. Ich mache zum Beispiel, habe ich beim Theater immer gemacht, bevor ich auf die Bühne kam, um Gottes Willen nicht das Stück nochmal im Kopf durchzugehen. Einmal macht man das morgens früh, so nach dem Frühstück, und dann vergisst man das ganze Stück.
Auf die Situation einlassen.
Und dann habe ich immer irgendwie etwas gesucht, was mich wirklich ablenkt. Also in der Gasse, bevor man auf die Bühne kommt, habe ich dann irgendwie Staub geputzt oder sowas. Und dann, du musst auf die Bühne, wump. Und dann habe ich mich überraschen lassen von dem Moment, von dem Augenblick. Und dann ist man wirklich auf der Bühne präsent. Das ist der einzige Moment, wo ich mich wirklich im Jetzt und hier fühle.
Als wir telefonierten, um Sie einzuladen für die Sendung, sagten Sie, ja, ein Drehbuchautor schreibt gerade eine Rolle für Sie. Sie dürfen aber, glaube ich, noch nicht drüber sprechen. Aber ist das so etwas, hat man es dann geschafft in den Schauspieler-Olymp, wenn es den gibt?
Mit der Frage kann ich jetzt gar nichts anfangen. Entschuldigung.
Wenn, es ist nicht so, dass Sie ein Drehbuch auf den Tisch bekommen, und sondern es wird für Sie geschrieben. Das ist ja der Unterschied.
Naja, es ist auch eine Ausnahme. Leider ist es eine Ausnahme. Hätte ich gern. Wenn jemand Begabung hat, da draußen ein Drehbuch zu schreiben und für mich sich einen Film ausdenken kann.
Ich dachte, das käme regelmäßiger vor bei Ihnen.
Dann machen Sie das bitte.
Also das heißt, das ist das erste Mal, dass für Sie eine Rolle dann wirklich auf dem Leib geschrieben wird?
Nein, absolut das erste Mal, aber man weiß auch manchmal nicht, wie das entstanden, wie so ein Drehbuch entstanden, durch welchen Impuls, das entstand. Vielleicht ist das schon ein paar Mal passiert.
Ja, gestern war ein auch Drehbuchautor und Produzent und Regisseur zu Gast, Hans-Christian Schmidt. Wir hören gleich mal, für welche Rolle er Sie besetzen würde.
Das wäre doch auch so eine Rolle, wie wir sie in Was bleibt hatten, der etwas grantige Familienpatriarch, glaube ich. Ne? So. Oder der einsame Wolf vielleicht. Oder bin ich jetzt schon in Klischees verfangen? Das könnte sein.
Gibt es das bei Ihnen, so typische Klischee-Rollen, in die Sie immer wieder auch besetzt werden oder nachgefragt werden?
Also die Gefahr besteht ja immer bei Schauspielern, dass er, was ein Kommissar spielt und dann sein Leben lang Kommissar bleibt. Oder bei mir war das mit Tränk, bestand auch die Gefahr, dass mich immer wieder in diese Mantel und Degen und die Historien und so als Heldendarsteller sehen wollte. Und ich hatte Gott sei Dank einen Regisseur, der darauf aufgepasst hat. Der hat mich als Folge von nach dem Tränk gleich mit einem Kriminellen besetzt. Im Vorhof der Wahrheit hieß das. Und der hat sehr darauf geachtet, dass ich nicht in so eine Falle gerate, dass ich so auf eine Schiene gesetzt werde und da bleibe.
Wie wichtig ist es denn, so jemanden an seiner Seite dann auch zu haben, der da vielleicht drauf aufpasst, was man selber vielleicht gar nicht kann?
Man kann natürlich auch aufpassen, man kann auch selbst aufpassen, man kann Rollen ablehnen.
Und aber es dann, geht ja auch ums Überleben.
Ja, also ich hatte nie, die bestand bei mir nie, ich hatte eigentlich immer Engagements oder... Also das, ich weiß, dass es das gibt.
Bei vielen Schauspielern ist es ein Problem.
Ich weiß. Ich bin da wirklich mein Leben lang in einer sehr privilegierten Situation. Aber es gibt immer weniger Regisseure, die auch ihre Schauspieler wirklich pflegen. Die sind irgendwie so zur Verfügung und die werden dann besetzt und so. Aber es steht ganz selten mal eine kontinuierliche Arbeit. Das hatte ich dreimal. Also das war mit Tom Tölle so, mit dem habe ich 4 Filme gedreht, mit Fritz Umgelter so. Und es war auch, ja, mit Caroline Link habe ich 2 gedreht. Also es gibt dann schon...
Irgendwo in Afrika.
Ja, es gibt dann schon... Aber es ist eben selten. Und auch im Theater ist es nicht mehr so. Man hat immer so das Ensemble beschworen. Und ich habe das immer im Verdacht gehabt, das sei nur eine Ausrede, um die Schauspieler zur Verfügung zu haben. Und keine Pflege.
Und so die Traumrolle, die Sie sich selber auf den Leib schreiben würden, gibt es die?
Nein. Das möchte ich auch nicht. Aber wirklich meine Rollen, meine Lieblingsrollen sind immer wirklich an denen ich augenblicklich arbeite.
Ja, was ja auch so wichtig ist, um diese Rolle zu verkörpern.
Da geht dann immer wieder alles rein.
Ja. Sie haben sich auch bewaffnet heute, und zwar mit einem Buch. Und sagen Sie mir, was das für ein Buch ist.
Es ist kein Buch, es ist eine Geschichte von Kleist. Das sind sämtliche Erzählungen von Kleist. Und ich wollte eine Anekdote lesen, und das darf ich jetzt hier nicht.
Doch, Sie dürfen. Wir haben nämlich eine Alternativlösung gefunden. Und zwar bleibt Matthias Habich gleich noch im Studio sitzen. Wir nehmen das auf. Für die SWR1-Hörer, die das hören mögen, sie finden das dann nämlich auch online bei uns. Und Kleist gelesen von Matthias Habich gibt es dann auch noch später bei uns online. Und eine Boxweltmeisterin, Nicole Wesner, ist morgen bei uns zu Gast. Haben Sie mal irgendeine Verbindung zum Thema Boxen gehabt?
Ich bin immer weggelaufen, wenn einer die Fäuste ballte. Ich bin gut im Laufen. Ich bin weniger gut im Boxen.
Aber das Kämpfen hört wahrscheinlich auch zu einer Rolle auf der Bühne, oder? Haben Sie doch oft
Kämpfen
erlebt?
Ich habe sehr viel gekämpft, gespielt, gekämpft. Also sehr viel Fechten, sehr viel gefochten. Und ja, gekämpft habe ich viel.
Also, wir freuen uns dann auf die nächste Rolle, die Ihnen auf den Leib geschrieben wurde. Wir werden es erfahren, auch wenn Sie darüber noch nicht reden durften. Okay. Matthias Habig, herzlichen Dank.
Fertig.
Eins gehört.